Ich bin mit sehr optimistischen, guten Gefühlen hier heute hergekommen und muss sagen, ich fühle mich so, als wenn ich wieder nach Hause gekommen wäre.
Jupp Heynckes ist wieder da. Und mit ihm ein neuer Geist. Heynckes will im Umgang mit der Mannschaft gelassener und auch taktisch flexibler sein.
Im letzten Jahr hat Borussia Dortmund, Hannover, Mainz, Borussia über fast die gesamte Saison und die anderen Mannschaften über einen großen Teil der Saison eben auch gegen Tendenzen, zum Beispiel gegen die Spielweise von Bayern München, kreiert. Und das ist etwas, was man erkennen muss. Ich bin kein strikter Systemfanatiker.
Das sagt Heynckes bei seiner Vorstellung. Der Club und die Mannschaft gehen also mit einer veränderten Haltung in die neue Saison. Ausgleichender, variabler und wieder auf mehr Harmonie bedacht.
Erstmal geht man immer davon aus, dass man sich verstärkt, also beim FC Bayern. Und das war sicher auch der Fall. Da war die größere Personalie ganz klar Jupp Heynckes. Also eben auch ein erfahrener Trainer, ein Ex-Spieler, der so gut wie alles erreicht hat, auch als Spieler. Ich finde, das spielt auch immer eine Rolle, weil er die Erfahrung mitbringt eben, wie es selber ist auf dem Platz und das genau kennt. Und natürlich vom Typ her ein ganz anderer Typ als Louis van Gaal. Also nicht so autoritär wie er, sondern eher aus seiner Geschichte, aus seiner Vergangenheit her, das Autoritäre. Das war die größere Personale, das muss ich ganz klar sagen.
Der Club ist aber auch auf dem Transfermarkt aktiver als noch im vergangenen Jahr. Neben Torhüter Manuel Neuer kommen Jerome Boateng von Manchester City, Rafinha vom FC Genua, Nils Petersen von Energie Cottbus und Takashi Osami von Gamba Osaka aus Japan. Der Trainer wird als großer Kommunikator und Spielerversteher eingeführt und sendet als solcher im Verein und auch nach außen die richtigen Signale.
Er hatte natürlich diese qualitativ und vor allen Dingen empathisch angenehme Art und Weise. Also er war ja, man muss ja fast sagen, everybody's darling hier in diesem Club, auch bei der Presse. Dass sie ihm nicht Beifall geklatscht haben bei den Pressekonferenzen, war ja alles noch. Das hatte ich auch noch nicht erlebt.
Und auch aus den Debatten um Manuel Neuer ist die Luft raus. Bei der Teampräsentation in der Allianz Arena bekommt Neuer von den rund 30.000 Fans den lautesten Applaus aller Spieler. So harmonisch war es schon lange nicht mehr. Die Ausgangslage für die neue Saison ist ausgezeichnet und tatsächlich stehen dem FC Bayern spektakuläre Momente und große Emotionen ins Haus. Das ist Generation Wembley, Folge 6, Aufbruch. In diesem Podcast tauchen wir ein in die aufregendste Zeit des FC Bayern in diesem Jahrtausend. Wie der Club nach schwierigen Phasen zu alter Stärke findet und sich auf dem Weg an die Weltspitze auch von heftigen Rückschlägen nicht aufhalten lässt. Alles neu erzählt und eingeordnet von allen wichtigen Protagonisten dieser Zeit. Also auf geht's, Backmas! In den öffentlichen Diskussionen um den Neuerwechsel von Gelsenkirchen nach München gerät die sportliche Bedeutung des Transfers etwas in den Hintergrund. Dabei ist sie ein Schlüssel für das folgende Jahrzehnt. Bastian Schweinsteiger lässt daran keinen Zweifel.
Wenn mich jemand fragt, wer der beste Spieler war, mit dem ich immer zusammengespielt habe, sage ich immer Manuel Neuer. Weil Manuel hat das Fußballstil einer Mannschaft hat er geprägt mit seiner Art und Weise, wie er als Torwart fungiert. Du kannst einfach anders Fußball spielen, wenn du weißt, du hast den Manu im Rücken, im Tor. Das war bei der Nationalmannschaft so und auch bei Bayern München so. Deswegen war ich so glücklich, dass er eben nach München gekommen ist und nicht woanders hingegangen ist.
Mit Oliver Kahn war 3 Jahre zuvor die klare Nummer 1 der Bayern von Bord gegangen. In allen anderen Mannschaftsteilen und auf vielen Positionen hatte sich seither ein Prozess der Erneuerung sportlich sinnvoll vollzogen. Im Tor dagegen fand der Club lange keine finale Lösung. Erst die neue Verpflichtung sorgt im krassen Gegensatz zu den lauten Begleiterscheinungen drumherum aus sportlicher Sicht für Ruhe und für eine zementierte Hierarchie im Tor, wie sie europäische Spitzenclubs für große Erfolge benötigen.
Die Rollen waren da klar. es war klar, dass Manuel spielt und es war natürlich auch zu sehen, dass er ein Wahnsinnspotenzial hatte.
Während Neuer also ab sofort das Tor hütet, nimmt der 37-jährige Butt nicht nur seine Rolle als Backup und Vater der Kompanie klaglos an, sondern pflegt wie viele andere Spieler auch zum neuen Trainer eine enge Beziehung.
Das war, glaube ich, eine seiner ganz großen Stärke, dass er jedem das Gefühl gegeben hat, dass er dazugehört, dass er ihn mitnimmt. Also es waren viele Kleinigkeiten, wenn jetzt auch die Spieler, die nicht gespielt haben, beim Training waren und die gespielt haben, waren auslaufen. Dann war Jupp Heynckes mit auf dem Platz bei den Spielern, die nicht gespielt haben. Also er hat den Spielern eine unglaubliche Wertschätzung auch gegeben. Ja, und jeder hatte das Gefühl, dass er auch wichtig war. Wenn man das als Spieler spürt, dann steht man natürlich 1000-prozentig auch hinter dem Trainer.
Im Prinzip äußern sich alle Spieler schon zu Beginn der Saison ähnlich über Heynckes. Loben dessen Wärme, seine Empathie und die Fähigkeit, im Mannschaftsgefüge alles im Fluss zu halten. Es läuft gut in den ersten Wochen mit dem neuen Trainer und der neu formierten Defensive um Neuer und Boateng. Absetzen können sich die Münchner in der Bundesliga aber nur kurz. Dann geht das direkte Duell mit Borussia Dortmund am 13. Spieltag in der Allianz Arena 0:1 verloren. Ein deutliches Zeichen, dass mit den Dortmundern auch in dieser Saison zu rechnen ist, wie sich Philipp Lahm erinnert.
Weil wir natürlich auch nicht das Selbstbewusstsein hatten, weil wir eben letztes Jahr um die Champions-League-Qualifikation gekämpft haben. Also da geht natürlich trotzdem Selbstvertrauen auch ein bisschen verloren. Und so eine Mannschaft, auch wieder ein neuer Trainer, das muss sich immer erst finden. Und das weiß man auch als Spieler. Und da wussten wir schon, das wird, wenn wir die Dortmunder dann auch gesehen haben, es wird auch dieses Jahr wieder ziemlich eng.
Statt möglichen 8 Punkten Vorsprung sind es nach dem Spiel nur noch 2. Der BVB ist mit dem Erfolg der Vorsaison gewachsen. Das Selbstverständnis der Mannschaft ein ganz anderes, erinnert sich Sebastian Kehl.
Wir haben unsere Chance weiterhin genutzt. Wir wussten, dass wir im Flow sind. Wir hatten genau dieses Selbstverständnis, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe. Wir haben ein Team gehabt, das zusammengewachsen ist und das eigentlich im Grunde genommen alles gewinnen konnte. Dieses Selbstverständnis, das die Bayern eigentlich in den Jahren immer ausgezeichnet hat und ehrlich gesagt danach ja dann auch wieder geprägt hat, das war bei Borussia Dortmund. Und das haben wir uns hart erarbeitet, das haben wir nicht geschenkt bekommen.
Für den FC Bayern bleibt der BVB eine zu hohe Hürde. Aber Ende des Jahres 2011 ist das keine besonders schmerzhafte Erkenntnis. Dortmund liegt zur Winterpause 3 Punkte hinter den Bayern, hat aber 2 gravierende Vorteile auf seiner Seite. Die erste kleine Krise hat sich die Borussia zu diesem Zeitpunkt schon genommen. Und in der Rückrunde hat der BVB unter der Woche fast immer Pause. In der Gruppenphase der Champions League scheidet der Meister nämlich sang- und klanglos aus. Das mag den ein oder anderen insgeheim vielleicht freuen. Im Grunde ist das aber eine gefährliche Botschaft. Während Dortmund an Weihnachten schon raus ist aus dem internationalen Geschäft, bereitet sich der FC Bayern nach einer überaus erfolgreichen Halbserie auf die K.O.-Spiele vor. Auf dem Weg dahin setzt sich die Heynckes-Truppe in der Qualifikation souverän gegen Zürich durch, in der Gruppenphase dann gegen Villarreal, Napoli und Manchester City. Die Königsklasse überschattet alles, auch die Konzentration auf das Tagesgeschäft. Schon am 3. Spieltag der Rückrunde ist die Tabellenführung weg.
Dann hatte ich so den Eindruck, haben wir vielleicht schon ein bisschen geglaubt, die Meisterschaft ist sicher, wir konzentrieren uns auf die Champions League, dass wir nach München kommen ins Finale.
So erzählt es Bastian Schweinsteiger im Rückblick. Wobei auch die Sache mit dem Finale in München hat so ihre Tücken. Das zeigt gleich das erste K.O.-Spiel beim FC Basel. Das geht 0:1 verloren. Zur Niederlage beim Außenseiter muss sich Mario Gomez in den Tagen danach auch noch ein paar hämische Kommentare seines Gegenspielers Alexander Dragovic anhören. Vor dem Rückspiel ist das ein großes Thema, auch bei der österreichischen Nationalmannschaft, aus der sich Dragovic und David Alaba kennen. Und wo Aller bei dem Teamkollegen schon andeutet, dass die öffentliche Kritik an einem Gegenspieler vielleicht nicht die beste Idee war.
Ja, das war sein größter Fehler. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat er sehr viel gelernt.
Und tatsächlich gibt Gomez beim Rückspiel die entsprechende Antwort auf dem Platz. Mit 4 Toren beim 7:0-Sieg schießt Gomez den Schweizer Meister fast im Alleingang ab.
Grenzenloses Selbstbewusstsein, habe ich ihm danach auch gesagt. Danach habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt, Junge, kümmere dich einfach nächstes Mal um dich selber, so auf die Art. Und dann wirst du selber auch erfolgreich. Also irgendwie so, also schon ein Stück weit einen überheblichen Satz, den ich heute wahrscheinlich so auch nicht mehr sagen würde, aber natürlich gepaart mit dem Adrenalin der 4 Tore.
Für Gomez ist das Thema damit durch. Und auch Alexander Dragovic hat aus dieser kleinen Episode gelernt.
Man darf nicht große Töne spucken. Wie ist es dann passiert? 7:0, glaube ich, haben wir verloren. Und ja, 4 Tore von Mario Gomez. Also war ein rabenschwarzer Tag für mich und von dem her aber auch eine Lehre.
Der FC Bayern ist jetzt voll da. Bei 9 Siegen am Stück schießt die Mannschaft 29 Tore und begründet in diesen Wochen den Trend jener Kantersiege, der in den Jahren danach anhalten wird. In nur 7 Tagen schießen die Bayern gegen Hoffenheim, Basel und Berlin in 3 Spielen 20 Tore. Die Bayern-Mannschaft spielt jetzt richtig spektakulär. Der große Rivale aber unglaublich konstant. Dortmund bleibt 17 Mal in Folge ungeschlagen und gewinnt seine Spiele dank seiner überragenden Defensivarbeit. Das ist die Ausgangslage vor dem Showdown in der Bundesliga. Spitzenreiter Dortmund empfängt am 30. Spieltag den 3 Punkte dahinterliegenden FC Bayern zum Spiel um die Meisterschaft. Und das in einer ganz besonderen Atmosphäre. Der Spielplan will es so, dass die Partie an einem Mittwochabend stattfindet. Flutlicht, Europapokal-Feeling, Endspielcharakter. Es ist der Höhepunkt eines packenden Meisterschaftskampfs zwischen 2 grundverschiedenen Mannschaften, erklärt uns Philipp Lahm.
Ich finde 2 ganz verschiedene Ansätze von Fußball, würde ich sagen. Also einmal wir eher natürlich noch geprägt von Louis van Gaal über Ballbesitz, über das dominantere Spiel. Und die Dortmunder unter Jürgen Klopp eher kompakt in der Defensive und dann eben schneller Ball gewinnen, schnell nach vorne zum Torabschluss kommen. Also da sind auch, finde ich, 2 verschiedene Spielideen aufeinander getroffen.
Dazu wollen wir auch die andere Seite hören und treffen uns mit Neven Subotic im Büro seiner Stiftung. Der ehemalige BVB-Profi hat in der Rivalität beider Clubs eine ganz besondere Rolle eingenommen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, reden wir allerdings erstmal über die Vorbereitung der Dortmunder auf Spiele gegen den FC Bayern.
Bei Kloppo gab es ja den Analysten, den er auch mit nach Liverpool genommen hat, Piet Krawietz. Und das war, also bei jedem Spiel schaue ich zu und gucke mir an, was der sagt, bei Bayern ganz besonders. Weil die haben jetzt auch nicht 10 verschiedene Spielpläne. Ja, die haben so 2, 3 und dann haben sie pro 2, 3 nochmal 5 Züge, die so typisch sind. Ne? Diese zu verstehen, war, glaube ich, ganz hilfreich, weil dann, wenn du im Spiel bist und du siehst das, was die dir am Vortag noch erzählt haben, wie sie spielen werden, das liest du schon und bist einen Schritt voraus.
Der 2. entscheidende Faktor ist Dortmunds Trainer Jürgen Klopp.
Der motiviert ohne Ende. Du merkst dem an, der hat 3 Tage nicht geschlafen, weil er dieses Spiel unbedingt gewinnen möchte. Und dann kommt aber die Ansprache von Klopp. Und das ist dann auch wirklich so einer der Momente, wo er sich unterscheidet von vielen Trainern, die ich erlebt habe. Da wird die Ernsthaftigkeit und auch die Chance an dem, was bevorsteht, sehr glaubhaft übermittelt. Ja? Der ist dann da, der klatscht auf den Flipchart, ja, und der will die auffressen. Ja? Und ich bin eher introvertiert, ja. So, ich denke mir so, ja, krass, ja, das ist schon cool, ja, boah, wir zerstören die, ja, das machen wir. Und dann irgendwann mal werde ich lauter und denke mir so, boah, ja, jetzt geht's los. So, ich bin jetzt so voll aus mir herausgekommen.
Das ist die geheime Zutat, die Klopp seiner jungen Mannschaft in diesen Momenten geben kann. Er nimmt seinen Spielern die Angst und vermittelt ihnen stattdessen pure Energie.
Diese verschiedenen Faktoren waren schon hilfreich und natürlich die eigene Motivation. Ich glaube, auch Bayern hat uns dann auch angefangen, ein bisschen mehr Respekt zu geben. Nicht so viel wie die anderen, aber schon was Untypisches für die Bayern. Ja? Also dann steht der halt einen halben Schritt so weiter vor mir und ich so, ja, komm ruhig her. Ich stink nicht. Aber nee. Dann will der halt auch ein bisschen Abstand haben. Das ist, glaube ich, auch zum Teil unbewusst, was sich da abspielt. Aber das ist ja dann ein Gefühl, auch bei mir. Nur so, ja, den Ball bekomme ich. Bitte spiel den mal an. Kann ich gerne den nehmen. Und dann so, nee, dann geht er weiter und weiter und weiter. Dann merke ich, ja, okay, gut, der hat Respekt.
Die Dortmunder haben sich in den Köpfen der Bayern festgesetzt. Auch Manuel Neuer gibt zu,
dass wir sehr viel Respekt hatten. Und dementsprechend war es immer für uns auch ein Duell auf Augenhöhe gewesen. Wir hatten jetzt nicht ein super Gefühl, das kann man sagen.
Und das merkt man dem Spiel auch an. Dortmund ist in der ersten Halbzeit klar besser, scheitert aber immer wieder am starken Neuer. Erst in der zweiten Halbzeit befreit sich die Mannschaft etwas vom Druck und wird selbst aktiver. Es ist ein ausgeglichenes Spiel, das auf ein gerechtes Remis zusteuert, bis zu einer Ecke in der 77. Minute.
Das ist Erdbeben von innen. Ja, es ist halt echt so, es bebt, es explodiert. Schöner als jedes Feuerwerk, tatsächlich.
Dann so ein Dreckstor, 0-1 aus einer Ecke oder aus einem Freistoß von der Seite, wo einer das Abseits aufgehoben hat.
Ihr fragt euch, wer das Abseits aufgehoben hat? Oder wisst ihr es noch? Es war Arjen Robben. Es bleibt noch eine gute Viertelstunde Zeit. Und tatsächlich bietet sich noch die Chance zum Ausgleich. 5 Minuten vor dem Ende kommt Robben nach einem Zweikampf mit BVB-Keeper Roman Weidenfeller im Strafraum zu Fall.
Zog eigentlich vom Tor weg und ich dachte, okay, ich gehe hin, aber auch nicht richtig. Und trotz allem war es eigentlich im Nachgang, jetzt, wenn ich die Situation betrachte, hätte ich ganz wegbleiben sollen. Und dass ich nicht ihm ansatzweise die Möglichkeit überhaupt gebe, überhaupt so annähernd abzuheben.
Ja, weil der Weidenfeller ist da rausgekommen und ich war erst beim Ball. Ja, ich habe seine Hände, habe ich da, glaube ich, genutzt. Also der ist reingekommen und ich war erst Ball und dann meine Beine waren noch da. Also 11 Meter war es, glaube ich.
Für Robben ist die Sache ebenso klar wie für Schiedsrichter Knut Kircher, der sofort auf den Punkt zeigt.
Und dann gab es halt eben dieses Duell, ein Robben gegen Roman Weidenfeller.
In das Dortmunds Torhüter aber alles andere als unvorbereitet geht. Im Vorfeld der Partie hat sich Weidenfeller intensiv auf ein mögliches Elfmeterduell eingestellt.
Ein hatte zuvor oftmals auf meine rechte Hand geschossen. Diese Elfmeter habe ich oftmals auch gesehen gehabt, also nicht nur gegen mich, sondern auch gegen alle anderen Bundesliga-Torhüter oder internationalen Wettbewerb. Und ich dachte, dass er die Seite wechselt, weil er sich vielleicht auch genauso gedacht hat, Weidenfeller wird wohl denken, ich schieße wieder auf Weidenfellers rechte Seite und ich probiere einfach mal die andere Seite aus. Im ersten Moment dachte ich, es darf ja gar nicht wahr sein, der schießt echt auf die Seite drauf. Und dann war es mir halt eben unheimlich wichtig, eben den Ball unter mir zu begraben und ihn wirklich richtig zu sichern. Und war es natürlich eine große Erleichterung.
Robben vergibt die Chance zum Ausgleich.
Es war halt schlecht geschossen.
Aber mit dem gehaltenen Elfmeter ist weder das Spiel abgeschlossen, noch diese entscheidende Szene. Neven Subotic hatte Robben noch ein paar Takte zu sagen.
Wenn es unfair ist, dann raste ich aus. Und in dem Fall dachte ich eben, dass es eine Schwalbe war. Deshalb bin ich dann danach hingegangen und habe ihm das gesagt. Ihm quasi angeschrien. Nicht quasi, sondern ich habe ihn dann auch asozial angeschrien.
Im Spiel war Subotic der Meinung, Robben habe den Elfmeter geschunden. Heute revidiert er diese Einschätzung.
Sicherlich war Robben in so einer Situation, dass er dann da berührt wurde. Aber in dem Fall, was ich auch später festgestellt habe, ist auch Roman richtig drangekommen und hat den gefoult. Gut, sage ich jetzt, kannst du geben.
Für Robben hat die Aktion in diesem Moment übrigens ohnehin keine große Bedeutung.
Jeder kennt das Bild, haben wir ja mal gesehen. Aber ich war mehr mich, weißt du, ich war schon enttäuscht. Also ja, es war mir eigentlich egal, dass er da vor mir stand. Aber so waren, ich meine, hinterher ist es natürlich, das macht man natürlich nicht. Ich meine, es war mehr von ihm, glaube ich, sowas macht man nicht. Also, aber mir hat es in dem Moment nicht so viel gemacht.
Das Spiel geht ja noch weiter. Robben verschießt den Elfmeter in der 86. Minute. Die Bayern rennen weiter an und kommen in der Nachspielzeit gefährlich über links in den Strafraum. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich für Robben auf dem Silbertablett. Eine Ribéry-Flanke köpft Subotić fast ins eigene Tor. Die Latte rettet. Der Ball fällt Robben vor die Füße, aber der jagt die Kugel per Dropkick aus 3 Metern über das leere Tor. Ein unfassbarer und dennoch fast vergessener Moment in der Dramaturgie der Ereignisse. Damals und für alles, was noch kommen sollte. Mit dieser Chance ist das Spiel in Dortmund vorbei. Der FC Bayern verliert 0-1. Robben ist die tragische Figur. Der Rückstand auf Dortmund beträgt 4 Spieltage vor Schluss 6 Punkte.
Das war unsere letzte Möglichkeit und dann verlieren wir das Spiel sogar. Und ab dem Zeitpunkt war klar, auswärts verloren, dann noch ein paar Spieltage, dann war die Meisterschaft durch, das war klar.
Die Meisterschaft geht auch im 2. Jahr in Folge nach Dortmund. Das tut weh. Aber noch bleiben 2 Titeloptionen. Im Pokalfinale können die Bayern zumindest in einem Spiel gegen den BVB national noch etwas gerade rücken. Und in der Champions League steht nach den lockeren Siegen im Viertelfinale gegen Marseille das Halbfinale gegen Real Madrid bevor. Das Endspiel in München ist zum Greifen nah. Real Madrid ist im Frühjahr 2012 eine Mannschaft in der Blüte ihrer Schaffenskraft. Mit einem Trainer an der Seitenlinie, der den Bayern schon einmal sehr wehgetan hat.
It was my second season in the club. When I arrived in the first season, the team was really far from Barcelona. The team was not even getting in Champions League quarterfinals for 6 or 8 years. And players at the perfect age, you know, Cristiano, Benzema, Higuain, Mesut, Xabi Alonso, we were speaking about players in a great moment of their career.
Da ist er wieder, José Mourinho. Der war direkt nach dem Champions League-Sieg mit Inter Mailand nach Madrid gewechselt und ist auch bei Real überaus erfolgreich.
Best team in Europe. The same way Barcelona was the best team years before. We broke it and we broke it in an incredible way because we won the league. We beat the League of the Records, 100 points and 126 goals scored. The team was fantastic, the team was amazing, the team was doing an incredible season at every level.
Mourinho sagt es selbst. Real Madrid ist in diesen Wochen die wohl beste Mannschaft der Welt. Real ist eine Siegesmaschine. Sie eilt von einem Rekord zum anderen. Aber auch der FC Bayern bringt ein anderes Selbstverständnis mit als noch 2 Jahre zuvor.
Man muss ja sagen, also wir hatten ja jetzt schon eine gemeinsame Zeit, also über mehrere Jahre, die wir gemeinsam gegangen sind. Also von dem Umbruch, Louis van Gaal, dann zu Jupp Heynckes. Also wir haben schon was zusammen erlebt und so. Und ich sage, ich glaube, das Gefühl hatten alle, da entsteht was, da entwickelt sich was. Und so hatten wir auch den Glauben, dass wir gegen Real gewinnen können.
Etwas martialischer drückt das Arjen Robben aus.
Wir waren bereit für den Kampf und wir waren bereit, für auf dem Niveau zu spielen. Das haben wir gezeigt über diese beiden Spiele.
Das Hinspiel entwickelt sich zu einem packenden Fight mit leichten Vorteilen für die Bayern. Franck Ribérys Führungstreffer gleicht Mesut Özil zu Beginn der 2. Halbzeit aus. Die Bayern rennen dann 40 Minuten vergeblich an, bis zu dieser einen letzten Aktion der Partie.
Lahm. Inquentrao stark. Philipp Lahm. Und jetzt ist er drin! Mario Gomez macht sein Tor! Letzte Minute! Quentrao lässt sich von Lahm austanzen. So, jetzt sieht es wieder anders aus. Gomez mit seinem 12. Champions League-Tor.
Dieses 2:1 in der Nachspielzeit lässt nicht nur das Stadion explodieren und bringt den verdienten Sieg. Es ist auch die Bestätigung für die Mannschaft, wir können dieses Real schlagen.
Das war sicher auch so eine Situation, natürlich auch angetrieben von den Fans, darf man nicht vergessen, wir haben zu Hause gespielt, Halbfinale Real Madrid und da gab es halt die Situation, dass ich dann ins Offensive 1 gegen 1 gegangen bin und Mario war für mich immer ein Stürmer, da wusste ich, im 16er, ich weiß, wo er hinläuft, weil es immer der gleiche Weg war, immer mit Tempo. Und somit haben wir dann Gott sei Dank das 2-1 geschossen, kurz vor Schluss, weil es schon auch nochmal wichtig war. Und ich werde auch nie vergessen, die Stimmung im Stadion, das war unglaublich.
Real Madrid ist verwundbar, José Mourinho ist verwundbar. Dessen Plan geht dieses Mal nicht auf.
We would probably go home with a good draw. Then in the last minutes was Cristiano not closing down on Philipp Lahm. Philipp Lahm goes, then the cross comes and they score in the first post. The goal that gives them the advantage for the second leg.
Doch mit dem second leg, also dem Rückspiel in Madrid, können sich beide Teams erst einmal nicht beschäftigen. Für Real steht das entscheidende Spiel in der Meisterschaft gegen Barcelona auf dem Programm. Und an der Säbener Straße gibt es großen Redebedarf. In der Halbzeitpause des Spiels gegen Real war es zu einem Handgemenge in der Kabine gekommen. Franck Ribéry und Arjen Robben aneinander geraten. Und wie?
Dann gehen wir halt runter in den Tunnel, in die Kabine und ich merke schon, ich sehe Franck schon so vorne, nur am Fluchen auf Französisch. Ich glaube, alle Schimpfwörter rausgehört. Dann setze ich mich hin und ich wusste aber nicht zu dem Zeitpunkt, was wirklich los ist. Und dann kam der Arjen rein und ich glaube, ohne Vorwarnung, da wurde auch nicht wirklich viel diskutiert oder geredet. Ich glaube, Franck ist einfach aufgestanden zu Arjen hin.
David Alaba schildert hier seine Sicht der Dinge und wie absurd das alles ist.
Alle am Herumschreien. Ich glaube, Philipp kam dann, das kann ja nicht wahr sein. Ich bin hier das Halbfinale, Champions League. Und ja gut, dann hat sich das, glaube ich, ein bisschen beruhigt. Dann saß ich da auf meinem Platz, gegenüber von mir Franck und Arjen dann auf der rechten Seite. Und dann Ansprache vom Trainer und dann, ich konnte gar nicht so gerade fassen, was alles passiert ist gerade. Und der Trainer redet dann aber auch über Spiel jetzt dann wieder, weil wir müssen ja gleich wieder raus zur zweiten Halbzeit. Dann gucke ich so nach rechts und dann sehe ich nur, wie der Gianni, einer unserer Physiotherapeuten, mit dem Eis einfach den Arjen sein Auge bearbeitet. Und ich musste so innerlich schmunzeln.
Der Streit auf dem Feld entbrennt um einen handelsüblichen Freistoß und wer den schießen darf. Ribéry würde gern, Robben schickt ihn weg und fordert stattdessen Toni Kroos.
Lass Toni schießen oder sowas habe ich. Und da war, sowas war es.
Der Moment, der Freistoß gegen Madrid, so 20 Meter auf die Tafel gegen Madrid. Eine Minute vorher ist der Abseits. Und dann wir gewinnen 0. Freistoß von der rechten Seite. Jupp hat gesagt, muss Franck und Toni. Und dann linke Seite Arjen und David. Und dann, ich weiß nicht, ist gekommen, hat mir gesagt, Arjen, du musst nicht schießen, lass Toni Kroos. Und dann Emotion, manchmal fertig. Ich habe gesagt, okay.
Toni Kroos schießt, der Ball geht in die Mauer. Damit ist das Thema eigentlich durch.
Und dann FD in Kabine und dann haben so ein bisschen so Streik. So.
Diese an sich kleine Szene führt in der Kabine also zum großen Knall.
Es konnte keiner fassen. Aber ich glaube, dass dieser Moment beiden irgendwo gut getan hat in ihrer Beziehung, glaube ich. Das hat die zwei wirklich zusammengeschweißt.
So sieht das auch Franck Ribéry, zumindest mit dem nötigen Abstand.
Dann haben wir viel gewinnen zusammen. Wir sind richtig so wie mehr. Vorher, wir sind gut, aber dann, wir sind richtig, wie ich habe gesagt, so wie Bruder. Du weißt manchmal, es ist nicht schlimm, es ist nicht schlecht, weil es vielleicht besser für die Futur.
Die Mannschaft muss jetzt aber noch die Kleinigkeit eines Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid über die Bühne bringen. Die zweite Halbzeit steht an.
Und die Sache ist natürlich, wenn sowas vorfällt, weiß man natürlich nicht, wie es weitergeht auch. Also erstmal war der Fokus darauf, die Halbzeit zu gewinnen, das Spiel zu gewinnen. Aber man weiß als Kapitän, okay, das wird die nächsten Tage auch noch viel Kommunikation benötigen, würde ich sagen.
Diese Kommunikation sieht in erster Linie so aus, dass sich Ribéry und Robben bei ihren Chefs erklären müssen, dass sie...
Ja, dass die oben antanzen mussten. Ich glaube nicht, ob er dann am Ende eine Strafe bekommen hat und mussten sich auf jeden Fall was anhören, speziell der Franck.
Die Führungsetage um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hat schon während des Spiels durch Mediendirektor Markus Hörwig auf der Tribüne vom Streit in der Kabine erfahren.
Dann kam irgendwann der Markus Hörwig zu uns auf die Tribüne und der war ja immer unten, der kam nie hoch zu uns. Und sagt, kann ich euch mal kurz sprechen, Uli und mich? Und dann sage ich, ja, was ist? Dann sagt er, in der Kabine hat es leider einen Vorfall gegeben. Und habe ich gesagt, gut, kann man jetzt auch nicht ändern, müssen wir uns nach dem Spiel drum kümmern.
Nach dem Abpfiff machen sich Rummenigge und Hoeneß also sofort auf den Weg in die Kabine. noch etwas euphorisiert vom Last-Minute-Tor durch Mario Gomez.
Also Uli und ich, wir sind ja immer nach dem Spiel in die Kabine, wollten der Mannschaft eigentlich gratulieren, haben wir gemerkt, irgendwie ist die Stimmung hier jetzt eigenartig. Und dann komme ich in die Kabine und dann haben die uns den Vorfall geschildert, dass da schon in der Halbzeit wegen einem Freistoß, den der Arjen, glaube ich, ausgeführt hat, oder der Frank eigentlich schießen wollte, ihm eine gegeben hat. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Du gewinnst 2-1 gegen Real Madrid und da unten ist eine Stimmung wie in der Hölle.
Schnell fällt Rummenigge auch auf, dass Arjen Robben gar nicht mehr in der Kabine ist.
Dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, wo ist eigentlich der Arjen? Und dann hat es geheißen, er ist im Dopingraum gegenüber, auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann bin ich zu Arjen gegangen, hat er mir seine Version geschildert. Und dann habe ich gesagt, Arjen, egal was jetzt gleich ist, wir brauchen Ruhe. Wir haben 2-1 gewonnen, wir haben eine Chance, ins Finale zu kommen. Das Spiel ist nächste Woche. Aber wir haben nur eine Chance, wenn wir aus dieser Geschichte jetzt kein Drama machen. Wir treffen uns morgen früh um 10 Uhr in der Säbener Straße.
Rummenigge spricht also mit Robben und schwört ihn ein, zum Wohle der Mannschaft und des Clubs ruhig zu bleiben. Uli Hoeneß nimmt sich Ribéry zur Brust.
Am nächsten Morgen hatten wir eine Sitzung, ein Vorstand, Ribéry und Robben. Und dann habe ich auf dem Weg hierher den Frank angerufen und gesagt, eines sage ich dir, wenn du dich heute nicht entschuldigst, dann kriegst du einen Riesenärger mit mir. Einen Riesenärger mit mir. Ja, also wir saßen dann im Präsidiumszimmer, also Frank, ja, das tut mir jetzt schon furchtbar leid und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir die Sache einigermaßen gekittet und Frank ging etwas früher nach Hause oder zum Training. Arjen war noch da und sagte zu uns, eines ist klar, mit dem spiele ich nie mehr in einer Mannschaft. Da habe ich gesagt, ich bin im falschen Film. Da habe ich gesagt, Zeit eins, wir bleiben jetzt hier sitzen, bis du diesen Satz wieder zurücknimmst. Da hat er dann auch nach... Ich glaube, ich weiß, eine halbe Stunde oder was haben wir auf ihn reingeredet, hat es dann zurückgenommen.
Karl-Heinz Rummenigge erinnert sich, was er Robben noch mit auf den Weg gegeben hat.
Dann haben beide ihre Version nochmal geschildert. Und dann haben wir diskutiert und entschieden, dass Frank eine hohe Geldstrafe kriegt. Und das war aber auf mal Arjen zu wenig. Dann habe ich gesagt, Arjen, heute ist Donnerstag. Wir spielen am Dienstag in Madrid. Wir hatten zwischendurch noch ein Spiel in Bremen. Wir haben nur eine Chance, wenn wir dort als Einheit, als Mannschaft hingehen. Bitte akzeptier es. Und bitte versucht, bis Dienstag so miteinander umzugehen, dass wir als Einheit auch auf den Platz in Madrid gehen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Arjen sehr überzeugt war, sag ich mal, von dem, was wir da entschieden hatten.
Beim nächsten Spiel in Bremen sind natürlich alle Augen auf Ribéry und Robben gerichtet. Und es ist Jupp Heynckes Geschick zu verdanken, dass das Thema ein wenig an Fahrt verliert. Heynckes setzt Ribéry und Robben zunächst auf die Bank. Ribéry wird nach einer guten Stunde eingewechselt und entscheidet das Spiel mit seinem Siegtreffer zum 2:1 in der 90. Minute. In München legen die beiden Superstars ihre Differenzen öffentlich bei. Und in Barcelona macht Real Madrid sein Meisterstück. Nach Jahren der Barca-Dominanz durchbricht Real deren Vorherrschaft in Spanien. Es ist ein Highlight für die Königlichen und ihren Trainer José Mourinho. In der Rückschau aber für den Portugiesen auch ein Knackpunkt für das Rückspiel gegen den FC Bayern.
We were coming to that game after playing in Barcelona. The game that decides the Spanish league comes in between the two matches. Of course, Champions League is Champions League and the history of Real Madrid is made of Champions League. But that league was like to break the supremacy of Barcelona. And we had the game in Barcelona to decide the title. We won in Barcelona and it looked like we weren't beatable, but for the wrong reasons. It looks like we weren't beatable in a game that we didn't play yet, as a consequence of a match that we won the week before. I didn't like. I was not happy with what I was feeling. I tried to fight against it. I cannot say I lost the fight, but I didn't won that fight. And the team was not, especially for the second leg, the team was not really fresh physically, mentally.
In anderen Worten, Real hat seinen Höhepunkt mit dem Sieg in Barcelona schon erlebt. Und das wenige Tage vor dem Rückspiel gegen die Bayern. Mourinho erkennt einen Spannungsabfall, der entscheidend werden kann. Aber von einer mentalen oder physischen Erschöpfung ist im Estadio Santiago Bernabeu dann zunächst nichts zu spüren.
Gentlemen, Rock'n'Roll.
Also erstmal die Atmosphäre. Ich weiß auch noch, glaube ich, wie die ersten Minuten hat Real richtig Gas gegeben. Das weiß ich auch noch, wie ich glaube, Alonso die Diagonalbälle auf Di Maria, wo ich so dachte, boah, jetzt geht's los.
Real Madrid und die Fans im Bernabeu rollen in den ersten Minuten über die Bayern hinweg. Und nicht nur Jerome Boateng fühlt sich wie im Schleudergang durchgeschüttelt. Nach 14 Minuten scheint der FC Bayern schon so gut wie ausgeschieden.
Piden Penal, 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 Penal para el Madrid. Ahí va Cristiano Ronaldo. Gol del Real Madrid, señores. Lo hizo Ronaldo. A los 5 minutos y medio de comenzado el partido, Madrid 1, Bayern 0.
1-0, Ronaldo, sechste Spielminute.
La pelota le queda a Özil, ahí está Ronaldo para el segundo. Gol! El Real Madrid, a otra vez Cristiano Ronaldo, señores, 14 minutos del primer tiempo. Real Madrid 2, Bayern 0.
2-0. Ronaldo, 14. Spielminute. Real Madrid 2, FC Bayern 0. Da ist noch keine Viertelstunde gespielt. Das ist exakt das Gegenteil von dem, worauf Jupp Heynckes die Mannschaft noch vor dem Anpfiff eingeschworen hatte, wie sich Mario Gomez erinnert.
Jupp Heynckes hat vor dem Spiel gesagt, wir müssen eins schaffen, die ersten 10 Minuten überstehen. Das ist eine Hölle, wenn du hier in den ersten 10 Minuten, die überrennen uns. 10 Minuten stand es 2-0 für Real Madrid. Das war so krass. Das war das krasseste Spiel, das ich je gegen mich erlebt habe. Ich habe gefühlt, wir spielen F-Jugend gegen Professionellen. Also das war so krass. Der Xavi Alonso hat die Bälle diagonal hingekloppt auf Ronaldo und Di Maria. In den ersten 10 Minuten hast du gestaunt und hättest auch heulen können.
Ein ganz persönliches Drama ist das 0-1 für David Alaba, der einen unglücklichen Handelfmeter verschuldet und dafür die gelbe Karte sieht. Damit ist klar, er fehlt in einem möglichen Finale in München.
Wo er mir die gelbe Karte zeigt, ist in mir vielleicht irgendwo eine Welt zusammengebrochen, aber gleichzeitig, ich kann mich wirklich noch gut erinnern, habe ich zu mir gesagt, okay, David, du kannst der Mannschaft dann im möglichen Finale nicht helfen, mach aus diesem Spiel jetzt dein Finale. Und da sind wir dann, oder ich, glaube ich, auch irgendwo aufgetreten.
Zahllose Mannschaften sind im Bernabeu unter diesen Umständen schon untergegangen.
Es war nicht so leicht, dann weiterzuspielen, ne? Weil theoretisch gibt es ja auch Mannschaften, die dann auch gerade gegen Real Madrid zum Beispiel umkippen. Ne? Aber ja, wir haben uns zusammengerissen. Ne? Das hat man gemerkt. Man wusste einfach durch dieses 2-1 von Mario im Hinspiel, es ist ja alles drin. Wir können alles erreichen und wir haben nie die Zuversicht verloren.
Und auch auf Madrids Bank merkt man, der FC Bayern fällt hier nicht in sich zusammen.
The second leg started for the eyes of inexperienced people would be job done. And for me it was never job done. Because one goal would put everything in place.
Wie vor 2 Jahren in Manchester stehen die Bayern in der Mitte eines Orkans. Aber so chancenlos wie damals im Old Trafford sind sie nicht. Schon nach dem 0-1 hat Robben eine Chance, die der aus dem Bundesliga-Duell mit dem BVB fast aufs Haar gleicht. Aber wie in Dortmund schießt er den Ball aus 3 Metern übers Tor. Das ist allerdings nicht die letzte Parallele zum Spiel in Dortmund.
Gomez, jetzt kriegt er aber Platz. Gomez, Kroos, Toni Kroos. Und das gibt Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Was ist das hier für ein Spiel?
Pepe reißt Gomez im Strafraum um. Es ist die Chance aufs 1-2. Und damit nach dem 2-1-Sieg im Hinspiel wieder alles in der Reihe. Aber wer soll den Strafstoß jetzt schießen? Arjen Robben schnappt sich, wie 14 Tage zuvor in Dortmund, den Ball.
fürs Erste, halten wir uns an Fakten. Es gibt den Elfer. Robben! 2-1, 27. Minute. Da brauchst du auch Nerven.
Wieder einmal bringt ein Robbentor die Bayern auswärts auf Kurs. Die Angst, nun auf einmal alles zu verlieren, legt sich über das Spiel.
And then was a game of fears. I think both teams were very cautious at that time. I was waiting for the extra time to be more aggressive than in the last 15-20 of the 90 minutes. But then extra time didn't brought much and we go to penalties.
Das ist die maximale Herausforderung für eine Mannschaft. Champions League Halbfinale, Rückspiel, Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Elfmeterschießen.
Ja gut, wir wussten ja dann schon nach Abpfiff, wer sich meldet fürs Elferschießen. Und dann haben wir unsere fünf zusammen gehabt. Und ich habe mich direkt gemeldet danach. Also nach Abpfiff, ich möchte den ersten schießen.
Warum?
Weil ich der Mannschaft helfen wollte, um ins Finale zu kommen. Und ich habe ja, war nicht eine Stunde vorher, zu mir selber gesagt, ich möchte aus dem Spiel mein Finale machen. Und dass dieser Tag für mich persönlich auch besonders wird.
Der Mann, der nicht dabei ist im Champions-League-Finale. Gegen Gladbach getroffen. Heute auch Alaba. Ich meine, klar, der Typ kommt aus Österreich, aber so eiskalt.
Rechts unten, Casillas verladen. Während bei Bayern einer der Jüngsten beginnt, schickt Real seinen Superstar Cristiano Ronaldo. Und auf der anderen Seite Manuel Neuer.
Ich war hochmotiviert. Ich wollte unbedingt dieses Elfmeterschießen auch für uns entscheiden. Und es war eine Situation, die steuert man nicht. Das kommt einfach von innen heraus. Und das hat mich da zu der Zeit halt einfach mal erwischt, dass ich so einen Gefühlsausbruch hatte. Und dann wollte ich unbedingt mich jetzt auch auf die Elfmeter konzentrieren, auf die Schützen und auf das, was dann passiert ist. Also von daher ist so eine Mischung aus Analyse, Strategie, Bauchgefühl. Und dann musst du als Torwart einfach am Ende die Entscheidung treffen.
Neuer trifft die richtige Entscheidung.
Gegen Chelsea verschossen und heute auch!
Der nächste ist Mario Gomez. Und dem flattern plötzlich die Nerven.
Und für mich war klar, Elfmeterschießen geil. Bis zu dem Moment, und da bin ich auch ganz ehrlich, als du dran bist. Ich war mir 1000% sicher. Dann nehme ich den Ball und du läufst los von der Mittellinie bis zum vierten Punkt. Das ist absolut Horror. Das ist wirklich so schlimm. Dann Halbfinale im Bernabeu. Meine ganze Family, Real Madrid-Fan, außer mir, ich Barcelona-Fan. Die aber in dem Spiel alle natürlich Schwitzhände gehabt, daheim. Waren natürlich alle in dem Moment für mich. Und dann läufst du zu der Zeit Iker Casillas im Tor, der mit Manu einfach der beste Tor der Welt war. War krass. Das war wirklich krass.
Erster kleiner Vorteil für die Bayern, die weiter ausbauen. Mario Gomez.
Gomez schiebt den Ball nach links. Casillas hechtet in die andere Ecke. 2-0 Bayern. Aber Real schickt den nächsten Weltfußballer zum Punkt. Kaká.
Auch im 05er-Finale gegen Liverpool hat Kaká getroffen. Da hat Milan verloren. Kaká. Neuer! Manuel Neuer!
Reals sicherste Schützen scheitern mit den ersten beiden Elfmetern an Neuer. Und Mourinho versteht die Welt nicht mehr.
I thought, come on, I'm going to win this one. Cristiano scores, Kaká scores, Sergio Ramos scores, Xabi Alonso scores. These four are the first ones. Probably we get into the fifth, and the fifth maybe doesn't even take it.
Mourinho rechnet bei seinen ersten vier Schützen, Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso und Sergio Ramos, also mit vier sicheren Treffern und spekuliert ein wenig darauf, dass ein fünfter Schütze gar nicht mehr antreten müsste. Und dann steht es nach 4 Elfmetern 2-0 für die Bayern. Und alles scheint vorbei, bis Iker Casillas die Tür wieder einen Spalt öffnet.
stark vorbelastet in dieses Spiel gegangen, durfte im Finale. Toni Kroos! Casillas hält den ersten. Madrid bleibt fürs Erste im Rennen. Xabi Alonso, ganz sichere Elfmeterschütze.
Nach jeweils 3 Schüssen steht es 2:1 für den FC Bayern. Philipp Lahm ist dran. Er kann den alten 2-Tore-Vorsprung wiederherstellen.
Die Bayern bleiben im Vorteil, wenn Lahm trifft. Philipp Lahm! Es ist unvorstellbar.
Nach Toni Kroos scheitert auch Philipp Lahm an Casillas.
Ich habe es als meine Verantwortung auch gesehen. Und hätte jetzt jemand gesagt, ja, kein Problem, ich schieße, wäre alles für mich auch gut gewesen. So war für mich klar. Klar, ich schieße einen Elfmeter. Also ich habe damit kein Problem und sehe das als meine Aufgabe. Hatte da eine gute Idee. Im Nachhinein würde ich auch sagen, immer noch eine gute Idee. Ich wusste, dass Casillas ziemlich früh springt und hatte die Idee, hoch in die Mitte zu schießen. Habe ihn leider ein bisschen mehr mit der Innenseite getroffen und somit ist er da rangekommen. Ja, hatte eine Eingebung, die leider nicht funktioniert hat.
Reals vierter Schütze ist Sergio Ramos. Er kann jetzt alles wieder ins Lot bringen.
Ramos gegen Neuer. Ramos verzögert, drüber! Drüber! Der kommt irgendwo in der Innenstadt von Madrid wieder runter.
Bastian Schweinsteiger muss als Bayerns letzter Schütze nun nicht mehr vorlegen. Er kann das Spiel und damit das gesamte Halbfinale mit seinem Schuss entscheiden.
Schweini, go!
Ja, war auch so kurz, dass man kurz die Eier da verliert, wenn man da auf dem Weg, du musst dir da 50 Meter vorlatschen. Normalerweise musst du dahin sprinten, umso ist eigentlich besser. Und du siehst halt eigentlich 95% nur weiße Köpfe, also weiße Trikots so im Hintergrund. Aber ich wusste schon auch, wenn ich den Ball mache, stehen wir im Finale in München. Und dann ging halt der Ball rein.
Schweinsteiger! Schweinsteiger! Der FC Bayern steht im Finale der UEFA Champions League. Hasta la vista, Bayern Finalista.
Schweinsteiger reißt sich das Trikot vom Leib und rennt bei seinem Jubellauf in Richtung Eckfahne zu den Fans, die im Oberrang ausrasten. Und vorbei an Neuer, den Schweinsteiger einfach übersieht.
Das war einfach Wahnsinn für uns gewesen. Also Finale daheim in München. Wir kommen gegen die krasseste Mannschaft einfach weiter und wir stehen dann im Finale. Und mir war jetzt egal, ob er an mir vorbeigelaufen ist und seinen weißen Astralkörper gezeigt hat. Es war einfach wichtig, dass wir das Ding zugemacht haben und dass wir vor der eigenen Haustür ein Finale haben, wo wir hoffentlich Champions-League-Sieger werden.
Die Bayern werfen auf dem Weg ins Finale die vermeintlich beste Mannschaft der Welt aus dem Wettbewerb in deren eigenem Stadion.
Wir waren vielleicht nicht so individuell so stark wie Real. Real war von dem Namen her, aber wir waren als Mannschaft so stark. Ja. Und nicht nur die 11, die gespielt haben, sondern war die 11 hinter der 11. Ja. Die 4, 5 Ersatzspieler oder Ersatzspieler waren es ja nicht. Der Kader war 16, 18 gleichwertige Spieler. Auch das Team um Jupp Heynckes, Trainerteam, war unglaublich. Und nur so konnten wir solche Mannschaften schlagen.
Die letzte Episode an diesem denkwürdigen Abend gehört aber nicht den Gewinnern, sondern Realtrainer José Mourinho.
I think that comes as a consequence of one episode that I had when I was Mr. Robson's assistant. And I always remember. Barcelona against Hercules Alicante. We lost. And I was dead in the dressing room. And Mr. Robson told me, hey, young guy, why are you like that? Come on, mister, we lost. And he told me, if you think about the happiness in the other dressing room, maybe you are happy for the guys. And, you know, it's an incredible approach by, at that time, a person with maybe 70 years old. And then in that moment, I thought, fuck hell, I'm dead. Maybe if I go there and I see the guy's happiness, maybe I'm happy for them.
Mourinho ist zwar wie seine Spieler am Boden zerstört. Er erinnert sich aber an seinen alten Lehrmeister Sir Bobby Robson beim FC Barcelona. Der hatte nämlich ein ganz probates Mittel gegen den eigenen Frust, wie er uns erklärt. Man freut sich einfach mit dem siegreichen Team. Also stattet Mourinho der Bayern-Kabine einen Besuch ab.
So I went there, I asked permission to go inside, I shook everybody's hands, I wished them good for the future. And I come out with a better feeling. with a better feeling. You know, I saw the happiness of the other guys. Guys that they just did their job. They beat us doing their job. Nothing negative happened. No reason for a bad feeling. I come out a little bit happier because I saw the guys' happiness, but also happiness with respect. Because when I go there and they see me, you know, it looks like they were even shy of celebrating in my face. And I told, keep going. You know, it's your moment. So, pum, pum, pum. And let's go to life.
Das ist Mourinhos Art der Frustbewältigung. Und gleichzeitig huldigt er damit auch den Siegern. In der Bayern-Kabine kann Mourinho mit seinen Emotionen noch an sich halten. Etwas später dann fließen aber beim Special One die Tränen. Das erste und einzige Mal in seiner Karriere, wie er uns verrät.
Yeah, I did it because of course not on the pitch, of course not on the dressing room, but driving home, yes.
Und dann kommt auf dem Heimweg auch noch ein Anruf von seinem Agenten Jorge Mendes, der auch Berater von Cristiano Ronaldo ist.
In the end, I go home, and when I'm going home already down, I get a call from George Mendes, and George tells me, do me a favor. What? Go to Cristiano's house because he's dead. I told him, I'm also dead. I'm also dead. But I did it. So, you know, prepare yourself, no tears, and let's go to Cristiano's house. It was exactly the way I was. We were destroyed.
José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Real Madrid. Alle sind am Boden zerstört. Der FC Bayern aber ist oben auf. Er steht im Endspiel der Champions League, im eigenen Stadion, im Finale der Horn. Aber bis dahin sind es noch 3,5 Wochen. Erst muss die Bundesliga-Saison sauber beendet werden. Und dann steht das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Borussia Dortmund an. Die Gelegenheit zur schnellen Revanche gegen den BVB. Hans-Joachim Watzke und die Borussia wittern ihrerseits eine große Chance.
Wir hatten einfach dieses Momentum da. Erstens natürlich, wir hatten die Meisterschaft gewonnen. Wir hatten aber schon relativ lange den Pokal nicht mehr gewonnen. Ich glaube, seit 89 oder was auch immer. Von daher hatten wir natürlich Selbstvertrauen. Die Bayern hatten noch diese schwierige Situation, dass denen ihr absolutes Highlight ja eigentlich eine Woche später war, nämlich das Champions-League-Finale. Und das war für sie natürlich von der Fokussierung her auch deutlich schwerer, das muss man auch sagen. Ja, dann ist das eben so gelaufen, wie es gelaufen ist.
Und es läuft nicht gut für den FC Bayern.
Das ist Gustavo. Er ist ja gesperrt im Champions-League-Finale am kommenden Samstag. Lewandowski. Gustavo da zwischen, aber zu kurz. Aufgelegt zu Kagawa. Und Tor. Tor für Dortmund. Dritte Minute, der Meister führt.
Auf einen 0:1 Rückstand hatten die Bayern in den beiden Ligaspielen der Saison keine Antwort. Nun aber schon. Wieder kommt BVB-Keeper Roman Weidenfeller bei einer Rettungsaktion zu spät. Diesmal gegen Mario Gomez. Wieder gibt es Elfmeter für die Bayern. Wieder steht Arjen Robben sofort bereit.
Tor für die Bayern 1:1. 25. Minute, der Ausgleich in Berlin.
Robben zielt wie im Bundesligaspiel wieder nach rechts unten. Weidenfeller fliegt dieses Mal in die falsche Ecke. Die Bayern sind zurück im Spiel. Aber kurz vor der Halbzeit kommt Kevin Großkreuz im Bayern-Strafraum an den Ball.
Großkreuz, abgeräumt, Elfmeter für Dortmund berechtigt, auch ohne Zeitlupe zu sehen.
Mats Hummels verwandelt den Strafstoß mit viel Glück.
Den hätte ich auch meiner Meinung nach haben können.
Gibt Manuel Neuer zu. Dieser Elfmeter ist bezeichnend für dieses Finale.
Das ist dann irgendwie diese Tagesform, Eigentlich hatten wir sie, aber wir hatten nicht dieses Glück, dass irgendwie der Fußballgott wollte, dass wir da gewinnen, an diesem Tag.
Das fehlende Spielglück ist ein Faktor, wie Manuel Neuer sagt, aber nicht nur das.
Ja, gab schon in dem Spiel Momente, wo du gemerkt hast, du bist eigentlich besser und du kannst das Spiel drehen, aber wir haben eigentlich immer zum falschen Zeitpunkt haben wir immer einen Fehler gemacht eigentlich. Und dann hat Dortmund das eiskalt bestraft.
Noch vor dem Seitenwechsel macht Robert Lewandowski das 3:1 für den BVB. Wieder ist Neuer noch dran. Der Ball rutscht aber unglücklich durch seine Beine. Mit seinem zweiten Tor nach einer knappen Stunde sorgt Lewandowski dann für die Entscheidung.
Links geht Großkreuz, der Ball kommt. Großkreuz, Tunnel, Schweinsteiger. Trocken, Weltklasse, 4:1. Dortmund führt den FC Bayern München vor. Wahnsinn.
Für die Bayern erzielt Ribéry noch ein zweites Tor. Aber wieder ist es Lewandowski, der den Schlusspunkt setzt. Der BVB gewinnt das Pokalfinale mit 5:2.
Da haben sie uns schon richtig vorgeführt teilweise. Ja. Also wenn ich an das Endspiel denke, das war ja Wahnsinn. Das ist etwas, was man beim FC Bayern nicht so ganz sieht.
5:2, da brauchst du nicht diskutieren. Wenn du 5:2 verlierst, da gibt es keine Ausrede mehr. Da musst du dann auch Klartext reden, auch mit der eigenen Mannschaft und sagen, Leute, so geht das hier nicht. Die haben uns da gerade in einer Art und Weise besiegt. Ich glaube, Robert Lewandowski 3 Tore oder was. Da sind bei uns schon die Alarmglocken angegangen.
Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind sich einig. Diese Niederlage ist verdient und auch bei Philipp Lahm setzt sie etwas in Gang. Aber der Kapitän denkt schon etwas weiter, als er im ZDF-Interview eine noch heute viel diskutierte Aussage trifft.
Warum klappt es denn gegen Real Madrid und nicht gegen Borussia Dortmund? Warum fehlen die Mittel gegen diese Mannschaft?
Ja, ich glaube, die Mittel fehlen nicht, weil wenn man sich die 90 Minuten über ansieht, dann glaube ich, waren wir die bessere Mannschaft. Aber das ist schwer zu sagen, wenn man dann 5:2 verliert. Sondern wir machen eklatante Fehler und so laden wir den Gegner immer ein und Dortmund hat es dann ausgenutzt.
Auch heute steht der damalige Kapitän noch zu seiner Aussage.
Das war meine Wahrnehmung auf dem Platz. Wenn man natürlich 5:2 verliert, ist es schwer, sowas zu sagen. Aber es ist trotzdem die Wahrnehmung, die ich hatte. Also, dass wir nicht so schlecht gespielt haben. Und man darf nicht vergessen, wir hatten eben dann eine Woche später Champions-League-Finale. Ich war Kapitän der Mannschaft. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, das war alles katastrophal. Weil das hilft unserer Mannschaft nicht. Wir haben nächste Woche ein Finale zu spielen zu Hause und wir können Champions-League-Sieger werden. Somit war das zweierlei. Einmal nicht alles schlecht reden. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde, wir haben nicht so schlecht gespielt. Also Dortmund hat einfach gut gespielt und hat unsere Fehler halt eiskalt ausgenutzt. Und dann dadurch kommt eben auch das hohe Ergebnis zustande mit 5:2. Aber ich fand unser Spiel wirklich nicht so schlecht.
BVB, Deutschlands beste Mannschaft in diesem Jahr, ist Pokalsieger. Dortmund gewinnt zum ersten Mal in 103 Jahren das Double. Und die Münchner sind im Jahre 2012 bisher die Vize-Bayern.
Vize-Bayern. Schmerzhafter konnte es Pellaretti kaum formulieren. Die Mannschaft ist erneut geschlagen. Vorgeführt von Borussia Dortmund, wie es Uli Hoeneß nennt. Aber noch bleibt dieses eine Spiel, um die Saison komplett zu drehen und alles davor Geschehene vergessen zu machen.
Unser Blick ging so nach vorne. Es war, ja, wir müssen nächste Woche Champions-League-Sieger werden. Wir werden nächste Woche in München Champions-League-Sieger. Und dann ist egal, ob wir Pokal gewonnen haben, ob wir Meister geworden sind, sondern wir werden Champions-League-Sieger in München.
In der nächsten Folge von Generation Wembley.
Die Menschen, alle waren so am Wochenende des Champions-League-Finale und wir sind dabei. Und das bei uns hier, in unserer Stadt, in unserem Stadion.
Ja, und dann habe ich das Tor gemacht. Ne? Und dann war Stromausfall in München. Aber nicht, weil einer den Strom abgedreht hat, sondern weil es die Glühbirne zerrissen hat. Also es war schon, es war wie gesagt, war sehr krass. Diese Explosion, diese Gefühlsexplosion aller Beteiligten.
Der Fünfte geht wieder an Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger, den Pfosten!
Es war alles, es Das ist Horror. Das ist echt Horror.
Ich habe 2,5, 3 Tage einfach gar nichts gegessen. Ich konnte nicht essen. Es war so schlimm. Ich habe mich so schlecht gefühlt einfach. Ich hatte auch, wollte nichts machen. Ich wollte nicht raus, nicht da, gar nichts. Ich wollte einfach nur schlafen, dunkel. Ich wollte mit niemandem reden.
Es war still. München war tot.
Generation Wembley ist ein Podcast vom FC Bayern in gemeinsamer Produktion mit den Wake World Studios in München. Die Idee und die Interviews mit den 40 Protagonisten kommen von Dominik Bayer. Skripte und Texte von Stefan Rommel und Andreas Lehner. Das Projektmanagement lag bei Theresa Henskens, Nikolai Kubel, Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich, Bernie Meyer und Felix Meyer. Das Sounddesign ist von Fabian Schäffler. Bedanken möchten wir uns außerdem bei allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Hinter einem Jahr Arbeit stecken unglaublich viele Köpfe, die einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Vielen Dank. Ich bin Thomas Kilian und durfte auch Teil dieses wirklich einmaligen Projekts sein, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Sollte euch der Podcast gefallen haben, lasst uns gerne eine Bewertung da und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. Außerdem solltet ihr unbedingt auch bei Amazon Prime reinschauen. Hier gibt's diese einmalige Dokumentation auch als 6-teilige Serie.